Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen zurück auf der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute geht es um einen der Bundeswettbewerbe. Unsere HörerInnen kennen vielleicht schon Jugend forscht oder Jugend debattiert oder auch den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Es gibt aber auch einen Bundeswettbewerb KI, der ist noch relativ jung, aber nicht ganz jung. Den gibt es also auch schon seit 7 Jahren, seit 2019 ist er ins Leben gerufen worden. Und wir haben heute einen spannenden Gast bei uns, Caroline Schmidt. Und sie ist Teamlead des Wettbewerbs und Koordinatorin. Und ich freue mich, dass Caroline heute da ist.
Ja, hallo. Ich freue mich auch, dass ich dabei sein darf und dass ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf über den Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz.
Sehr schön. Vielleicht kannst du einmal, das können jetzt die HörerInnen nicht hören, aber vielleicht kannst du kurz erzählen oder beziehungsweise nicht sehen, wo wir uns gerade befinden. Wo nehmen wir denn gerade die Aufnahme auf?
Wir sind gerade in Tübingen. Eine Studentenstadt im Süden von Deutschland und hier an einem besonderen Ort. Das ist der KI Makerspace. Das ist ein außerschulischer Lernort, eine Tüftlerwerkstatt für Kinder und Jugendliche, wo man Handwerk kennenlernen kann, aber eben auch digitale Technologien.
Und dort nehmen wir auch gerade auf, quasi im Podcast-Studio dieses Makerspaces, und ich fühle mich sehr wohl. Ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Und vielleicht bevor wir tiefer in den Wettbewerb einsteigen, was ich ganz interessant finde, als wenn man nach dir recherchiert, nach dir sucht, findet man eigentlich erstmal auch, dass deine Ausbildung oder dein Studium eigentlich ein anderes war. Du bist eigentlich Umweltwissenschaftlerin und hast auch einige Jahre eben als Geowissenschaftlerin gearbeitet. Wie kommt's, dass du jetzt Koordinatorin eines KI-Wettbewerbs bist?
Das ist richtig. Mein Hintergrund ist ein ganz anderer, aus den Naturwissenschaften, also den sogenannten auch MINT-Bereich, wenn man in den schulischen Bereich sozusagen geht. Ich bin Geowissenschaftlerin. Ich habe lange wissenschaftlich gearbeitet und ein Teil, der in den Wissenschaften eben ganz wichtig ist, ist auch, dass man die Wissenschaft kommuniziert. Denn Wissenschaft sollte nicht hinter den verschlossenen Türen von Forschungsinstituten oder Universitäten stattfinden, sondern ein Teil der Wissenschaft ist so verständlich, dass die breite Öffentlichkeit davon auch teilhaben sollte. Und das ist ein Bereich, den ich auch immer sehr gerne verfolgt habe. Das heißt, Öffentlichkeitsarbeit, Wissenschaftskommunikation, eben ein ganz wichtiger Bereich. Und die Zielgruppe, mit der ich sehr gerne zusammengearbeitet habe, sind Kinder und Jugendliche. Und nun stand ich selber vor der Wahl, ob ich eben vermehrt wissenschaftlich weiterarbeiten möchte oder vermehrt kommunikativ, also im öffentlichkeitsnahen Bereich. Und ich habe mich für die Öffentlichkeitsarbeit entschieden und habe dann hier in der Universität Tübingen die tolle Möglichkeit bekommen, den Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz mitzugestalten und eben zu koordinieren.
Jetzt sind wir eigentlich schon mitten im Thema. Und wenn jetzt der eine oder andere Hörerin oder Hörer denkt, boah, was ist das eigentlich? Ich möchte jetzt mehr wissen. Da gehen wir gleich mal direkt rein ins Thema. Was sind denn die Voraussetzungen? Wer kann da teilnehmen? Wie läuft dieser Wettbewerb ab? Vielleicht kannst du einmal so ein Wrap-up machen zu dem Wettbewerb und vielleicht auch ganz wichtig, wie lange kann man mitmachen? Kann man dieses Jahr noch mitmachen? Wie lange geht das? Vielleicht kannst du da auf die beiden Fragen mal eingehen.
Der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz, das darf man sich vorstellen. Also viele von den ZuhörerInnen kennen natürlich Jugend forscht. Also das heißt Kreativwettbewerb. Das heißt, das ist ein Wettbewerb, mit dem ich sozusagen meine eigene Idee umsetzen kann. Das heißt, es gibt keine explizite Aufgabenstellung, sondern die TeilnehmerInnen werden aufgerufen, selbst kreativ in der Ideenfindung, aber auch in der Umsetzung zu werden. Und der Bundeswettbewerb Künstliche Intelligenz ist eben auch solch ein Kreativwettbewerb. Das heißt, wir rufen SchülerInnen deutscher Schulen auf. Das heißt, die jüngsten TeilnehmerInnen waren circa 13 Jahre. Und man darf teilnehmen bis in dem ersten Jahr nach dem Schulabschluss. Also viele machen dann ein Freiwilligenjahr und sehen dann sozusagen ihre Kapazitäten darin, dass sie eben auch an so einem Wettbewerb teilnehmen dürfen. Das ist eben ein Kriterium. Ansonsten sind SchülerInnen von allen Schulformen eingeladen. Wir haben auch schon Teilnehmende von deutschen Schulen im Ausland gehabt, denn auch das zählt natürlich zu dem deutschen Bildungssystem. Genau. Mitmachen kann man eben, indem man ein Team gründet. Also man darf alleine teilnehmen, man darf aber auch in einem Team mit bis zu 4 Personen teilnehmen. Und man meldet sich an, man gründet sein Team und dann meldet man seine Idee an. Und in diesem Stadium sind wir aktuell noch. Also die eigentliche Anmeldungsphase endet am 1. Juni. Dennoch haben wir jetzt die Möglichkeit gehabt, eine Verlängerung einzurichten, sodass vielleicht auch Leute, die noch so im Abitur gefangen waren, auch noch ihre Ideen mit anmelden können.
Das heißt bis Ende Juni?
Bis Ende Juni, genau. Bis Ende Juni kann man eben noch seine Idee anmelden. Genau, die genauen Daten findet man auch auf unserer Webseite www.bw-ki.de. Und dann meldet man seine Idee an. Man beschreibt seine Idee. Das heißt, im Anmeldeformular fragen wir schon gezielt ein paar Punkte zu der Idee ab. Und dann hat man noch bis Ende September Zeit, dieses Projekt zu bearbeiten und es dann bei uns eben einzureichen. Die Einreichung vom Projekt erfolgt dann eben, indem man den Code einreicht, denn wir sind ein Bundeswettbewerb für künstliche Intelligenz. Man stellt sein Projekt in einem Videopitch vor und man stellt man beantwortet noch einige Fragen.
Was gibt es zu gewinnen?
Genau, was gibt es zu gewinnen? Außer Ruhm und Ehre gibt es natürlich auch noch Preisgelder in verschiedenen Kategorien zu gewinnen. Wir haben auch zusätzlich zu dem Hauptpreis gibt es auch noch einen Praktikumsplatz bei einer Robotikfirma zu gewinnen. Und ich denke, das, was der allergrößte Gewinn natürlich ist, ist die Vernetzungsmöglichkeiten zum einen beim Finale oder auch in Events, die wir im Anschluss anbieten. Also das heißt, wir bieten immer wieder die Möglichkeit, auf Experten aus der Forschung, aus der Entwicklung zu treffen. Und quasi der beste Ort, um seine Zukunftsidee zu platzieren.
Vielleicht machen wir das jetzt mal ein bisschen konkret und möglichst plastisch. Du bist ja schon seit dem Anfangsjahren des Wettbewerbs mit dabei. An welche Gewinner oder auch nicht nur Gewinner, vielleicht auch Projekte und Ideen kannst du dich denn in den letzten Jahren besonders erinnern, weil sie dich berührt haben, weil sie spannend fandest, kreativ, mutig, was auch immer. Vielleicht kannst du da mal vielleicht zwei Projekte rausgreifen und erzählen, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind in den letzten Jahren.
Mhm. Genau, also ich glaube, es gibt es ist eigentlich ein Pack an Ideen gewesen, der in der Pandemie entstanden ist oder so kurz nach der Pandemie. Also da hat man auch einfach gesehen, die Jugendlichen setzen sich wirklich ganz intensiv mit den Maßnahmen zum Hygieneschutz, zur Ansteckungsverhinderung auseinander. Das war schon sehr beeindruckend. Also das heißt, da gab es Maskenerkennungen, Maskenscanner, wie man sozusagen vermeiden kann, dass sich mehr Leute anstecken oder Mechanismen, die Ansteckungsmuster vorhersagen können. Das war ziemlich beeindruckend, weil das einfach so nah an unserer eigentlichen Realität war. Also da haben wir auch einfach gesehen, die Jugendlichen greifen ihre eigenen Belange oder das, was sie draußen in der Gesellschaft sehen, auf. Also wie gesagt, rund um die Pandemie kamen eben viele gesellschaftlich relevante Themen, die etwas mit der Pandemie zu tun hatten, bei uns reingeflattert. Ein anderes Thema, was mich auch damals sehr beeindruckt hat, wir erinnern uns bestimmt alle an die großen Geschichten von Elon Musk und Neuralink, dass eben ein Chip ins Gehirn eingepflanzt wird und dass mit der Möglichkeit zum Beispiel Menschen, die eine Beeinträchtigung haben, zum Beispiel eine Bewegungsbeeinträchtigung haben, durch ihre eigenen Gedanken sozusagen ein Gerät ansteuern können. Und mehr oder weniger zeitgleich, beziehungsweise in dem Finale, just danach, hatten wir eine Einreichung, die dann auch gewonnen hat, wo so eine Art, man kann sich das vorstellen, wie so eine Art Denkerkappe. Also es wurde so eine EEG-Kappe entwickelt von einem jungen Mann, wo man sozusagen die Gedanken lesen konnte. Und dann wurde quasi eine KI entwickelt, mit der man dieses Gedankenlesen entsprechend auswerten konnte, eben auch mit dem Ziel, dass eine Person, die eben beeinträchtigt ist in ihrem regulären Leben, zum Beispiel eine Tür öffnen kann, ohne eine andere Person dabei zu haben. Und als wir uns eben mit dieser Person unterhalten haben oder dann auch später in vielen Interviews, hat er eben auch berichtet, dass er eben getriggert wurde von diesen Veröffentlichungen rund um Neuralink und dachte sich, irgendwie so ein Chip so im Kopf reinpflanzen, geht das sich auch irgendwie non-invasiv? Und das sind für mich schon Projekte, die mich einmal natürlich technisch beeindrucken, ja, das also ganz klar. Und was mich aber eben auch beeindruckt, ist, dass wir uns in einem Wettbewerb bewegen, der die gesellschaftliche Notwendigkeit und die gesellschaftliche Relevanz so eng zusammenbringt mit technischer Raffinesse. Und ja, das sind, glaube ich, so Sachen, an die ich mich gerne erinnere. Also das sind gar nicht so diese einzelnen Projekte, sondern auch oftmals so der Zeitpunkt, zu dem dieses eine Projekt gerade kam.
Ich meine, dieser ganz große KI-Hype, den haben wir alle mitbekommen, das war, glaube ich, 2022 mit ChatGPT. Euer Wettbewerb, der ist ja schon älter, also 2019 gibt es den. Vielleicht kannst du mir erzählen, warum ist der entstanden? Wie ist der entstanden und hat sich denn auch seitdem der Wettbewerb auch nochmal verändert? Weil natürlich KI jetzt natürlich damals, also 2019, 2020, hatte ich so das Gefühl, in meinem Leben oder in meinen Timelines auf Social Media vor allem oder auch in der Gesellschaft war das nicht so verbreitet, das Thema. Hat sich das, seitdem man irgendwie jeder darüber spricht, auch nochmal der Wettbewerb und vielleicht auch die Einreichungen und die Anzahl der Anreichungen verändert?
Da gab es auf jeden Fall Änderungen in unterschiedlicher Richtung. Ne? Also man muss sagen, dieser Wettbewerb spricht natürlich eine ganz bestimmte Gruppe junger Menschen an. Also das heißt Menschen, die ein sehr hohes Interesse an Technik haben. Also vor allem in den beginnenden Jahren 2019 und 2020 haben wir da natürlich die Coding-Cracks abgeholt. Das ist völlig klar. Ja, also zu dem Zeitpunkt wurde nichts dergleichen irgendwie in den Schulen unterrichtet. Das hat sich zum einen jetzt geändert. Also viele werden jetzt auch durch Lehrende angestoßen, bei diesem Wettbewerb mitzumachen. Ganz am Anfang waren die Teilnahmen oftmals von jungen Menschen, die das aus eigener Initiative gemacht haben.
Wie kamt ihr auf die Idee oder wer kam auf die Idee, warum diesen Wettbewerb zu gründen damals?
Genau, also der Wettbewerb wurde die Idee zu dem Wettbewerb kam vom Tübingen AI Center, von Wissenschaftlern, die an der Universität Tübingen und am Max-Planck-Institut für intelligente Systeme aktiv in der Forschung der künstlichen Intelligenz drinstecken. Ja, das ist Matthias Bethge, Wieland Brendel und Bernhard Schellkopf. Und ihre Intention, einen Wettbewerb auszurufen, war eben auch, dass man wirklich diese Forschung, die hinter den Mauern, hinter universitären oder Forschungsinstitutsmauern passiert, eben auch nach außen zu bringen. Und diese Forschung zur künstlichen Intelligenz, die ist ja schon seit Jahren und Jahrzehnten in Gange, aber in der schulischen Bildung war davon absolut nichts zu sehen oder zu verspüren. Und durch diesen Wettbewerb sollte natürlich auch eine Sensibilisierung passieren und vor allem auch Jugendliche gefördert werden, die in dem Bereich schon aktiv sind. Denn das war im schulischen Rahmen 2019 in dem Maße nicht möglich. Und jetzt ist es einfach auch nochmal ein schönes, also das komplementiert sozusagen Notwendigkeiten im Bildungsbereich und fördert on top auch nochmal junge Menschen, die eine Begabung in gerade diesem Bereich haben.
Du hast es am Anfang auch nochmal angerissen, wie sich der Wettbewerb auch im Laufe der Zeit sozusagen in Bezug auf den Inhalt oder auch auf die, vielleicht auch auf die, nicht Qualität, sondern auch auf die, vielleicht auch den unterschiedlichen Code gibt es einen Unterschied zwischen den ersten Jahren der Einreichungen und denen der aktuellen letzten jüngsten Jahre?
Mhm. Absolut, genau. Die Methoden haben sich vielleicht nicht komplett geändert, aber sie sind sozusagen mit der Zeit gegangen. Ja, so wie Mode mit der Zeit geht, geht irgendwie unser Methodenportfolio auch so ein bisschen mit der Zeit. In den ersten Jahren hatten wir ganz oft, also ganz typische Einreichungen waren im Bereich der Bilderkennung. Ja, also dem Laien sagt das vielleicht was, wenn wir in den medizinischen Bereich gehen, Tumorerkennung. Also auf welchem Bild ist ein Tumor im Ansatz zu erkennen oder eben nicht. Ja, also so eine Auswertung von verschiedenen Bildern. Und du sagtest vorhin, hast vorhin ChatGPT angerissen. ChatGPT ist ein Sprachmodell. Also das wird landläufig immer unter diesen LLMs, Large Language Models, abgekürzt. Und das hat so ein bisschen auch bei uns Einzug gewonnen, also Sprachmodelle. Das heißt, ich kann Texte generieren, ich kann Bilder generieren, ich kann Videomaterial zum Beispiel generieren. Das sehen wir auch viel verstärkter in unseren Einreichungen jetzt. Das heißt, es gibt immer noch Bildauswertungen oder aber wir bewegen uns viel mehr dahin, dass eben auch gerade diese Sprachmodelle jetzt eingesetzt werden. Ne? Also man landet auch, glaube ich, so als Laie immer mal wieder in irgendwelchen Anwendungen, wo ein Sprachmodell dahinter steht. Das heißt, ich kann sozusagen was anfragen und bekomme in einem gewissen Bereich eine Antwort. Also genau. Und das wird vermehrt jetzt auch in den KI-Projekten sozusagen angewendet. Genau.
Wenn du mal den Aspekt der Nachhaltigkeit sozusagen der eingereichten Projekte anguckst, gibt es SchülerInnen, die nach ihrem sozusagen Gewinn oder Teilnahme am Wettbewerb irgendwie im KI-Bereich durchgestartet sind? Also gibt es so, oder die ihre Idee auch über den Wettbewerb hinaus weiterverfolgt haben? Also gibt es da so Geschichten, wo du sagst, boah, die haben da irgendwie einmal in dem Jahrgang mitgemacht und sind jetzt in dem Bereich total drin und haben das als Initialzündung genutzt?
Zum einen muss man sagen, also wir haben vor 7 Jahren gestartet. Das heißt, die Teilnehmenden aus den ersten Jahren oder die ältesten Teilnehmenden aus den ersten Jahren, genau, werden gerade mit ihrem Studium fertig oder es sind vielleicht so im Masterstudium angekommen. Viele von denen haben tatsächlich Startups gegründet. Manche sind an ihren Ideen dran geblieben, auch in der Zwischenzeit schon recht erfolgreich geworden. Das heißt, sie konnten Förderung einwerben für ihre Ideen. Also zum Beispiel der Gewinner aus dem ersten Jahr, die hatten eine Bahnverspätungs-App entwickelt. Also das heißt, eine Prognose über meine Bahnfahrt, die in der Zukunft liegt und die mir abschätzt, wie viel Verspätung ich habe, was ja durchaus sehr wichtig ist. Wenn ich pünktlich irgendwo ankommen möchte, dann wähle ich vielleicht lieber eine andere Verbindung, mit der ich eine geringere Wahrscheinlichkeit der Verspätung habe. Und der junge Mann hat zum Beispiel Ende letzten Jahres auf dem großen Chaos Computer Club Treff in Hamburg sein Projekt vorstellen dürfen. Genau, also da gibt es schon Erfolgsgeschichten. Es gibt Projekte, die mittlerweile auch schon in eine Forschungsumwelt mit reingekommen sind. Also das heißt, die ihr Projekt haben laufen lassen. Also zum Beispiel haben wir eine KI für eine Sprachverbesserung, also die vor allem ursprünglich wurde es entwickelt für den logopädischen Bereich, also dass ich sozusagen meine Aussprache verbessere. Aussprache muss man aber auch beim Spracherwerb oder beim Fremdsprachenerwerb verbessern. Und hier gibt es zum Beispiel auch Teilnehmende, die ihr Projekt schon an aktuelle Forschungsprojekte angliedern konnten.
Schön, dass das so ist. Ich meine, das motiviert vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, Hörerinnen, da mitzumachen, weil ich meine, sowas kann ja auch der Startschuss für eine tiefere Beschäftigung oder langfristige Beschäftigung mit dem Thema sein. Wenn man jetzt ganz tief in die, kann man sagen, Vorurteilschublade greifen würde, könnte man ja annehmen, das sind vor allem die technikbegeisterten Nerds, vielleicht auch häufig Jungs im Klassenzimmer. Kannst du das bestätigen bei den Einreichungen, dass das so ist? Und was ist vielleicht auch ein besonders erfolgsversprechendes Team? Sind es die Teams von Jungs, die besonders nerdig sind? Oder würdest du eher sagen, stimmt gar nicht?
Also wir sprechen mit Sicherheit viele technikbegeisterte Jungs an. Genau, dieser, was ich gelernt habe, der Begriff von früher Nerd ist gar nicht mehr unbedingt der Nerd-Begriff von heute. Aber das ist ganz klar immer noch so. Also wir haben eine Beteiligung von Mädchen, schaffen wir jährlich um die 20%. Wir waren auch schon höher. Also wir haben es auch schon in einem Jahr mal auf 30% geschafft. Aber es ist ganz klar eine Domäne, die viel stärker von den Jungs besetzt ist, also gerade in diesem technischen Bereich. Aber dadurch, dass, also künstliche Intelligenz ist erstmal ein Werkzeug. Und dieses Werkzeug muss ich für etwas anwenden. Ja? Und dieser Anwendungsbezug ist oft Gesellschaft, also in den meisten Fällen gesellschaftsrelevant. Ne? Es gibt natürlich auch welche, die eine Verbesserung von der technischen Komponente entwickeln. Aber gerade diese Gesellschaftsrelevanz, dadurch, dass sich die Jugendlichen mit dieser Gesellschaftsrelevanz auseinandersetzen müssen, führt sie eigentlich schon fast wieder so ein bisschen weg von dem, was wir vielleicht sagen würden, so nerdy, sitzen irgendwie in ihrem dunklen Kämmerchen. Das ist es nicht. Also die gehen mit wachen Augen durch die Gesellschaft, sind sich vielen Problemen bewusst, also gerade was Integration angeht, was zum Beispiel Klima- und Umweltschutz angeht, was wirtschaftliche Problematiken angeht und haben eben zusätzlich noch diese technische Kompetenz. Ja. Aber klar, also schön wäre es natürlich auch, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Mädchen begeistern könnten. Aber an der Stelle ist natürlich auch die gesamte Bildungslandschaft in Deutschland aufgerufen, Mädchen frühestmöglich auch für den technischen Sektor zu begeistern.
Wenn du sozusagen das perfekte Team gibt es vielleicht nicht, aber was ist ein geeignetes Team? Also wenn wir so sagen, welche Kompetenzen, natürlich bei einem Schüler, einer Schülerin ist wahrscheinlich was anderes, aber es werden ja auch Teams gesucht. Was könnte man sagen, welche Teams könnten sich da zusammenfinden, die sich perfekt ergänzen?
Genau, also für uns ist immer so das Traumteam in der Zusammensetzung eigentlich so ein bisschen wie in einem Startup. Also gar nicht unbedingt die vier Leute, die alle das Gleiche können und das richtig gut, sondern gerne, die sich in ihren Kompetenzen ergänzen. Das hatten wir auch immer schon mal wieder. Also zum Beispiel ich hatte ja am Anfang gesagt, es ist wichtig zu coden. Ja, dann braucht man meist irgendeine Form von Prototyp. Also so eine künstliche Intelligenz läuft ja nicht so alleine daher. Die braucht eine Hülle, die braucht eine Oberfläche. Wenn sie eine Web-Oberfläche hat, braucht man jemanden, der sich um das Frontend, also das heißt um die Webseite sozusagen, das, was wir als NutzerInnen sehen und bedienen, genau, darum kümmert. Und ich habe schon gesagt, am Ende des Projekts oder der Projektarbeit muss ein Videopitch eingereicht werden. Und wenn ich natürlich in meinem Team noch jemanden dabei habe, der vielleicht gar nicht so dick dabei ist beim Coden, aber in der Präsentation richtig stark ist, dann ist das ein ganz wertvolles Teammitglied. Und das sehen wir schon immer mal wieder, dass sich so Teams zusammenfinden, die dann auch so im Freundeskreis sagen so, hey, hier, meine Freundin, die kann super gut Videos aufnehmen und Videos drehen und präsentiert unser Produkt super gut. Dann ist sie ein wertvolles Teammitglied, auch wenn sie vielleicht den Code nicht komplett im Detail versteht. Also ein kleines Beispiel, das war im ersten Jahr, hatten wir in dem Videopitch, es war ein Team aus vier Leuten und sie haben sich vorgestellt mit ihrem Namen und dann mit ihrer Rolle im Team. Also zum Beispiel, hi, I'm Caroline, I'm the Backend Engineer. Mhm. Bleibt mir bis heute im Kopf, weil das diese Rollenverteilung, wo jeder sozusagen seinen Bereich hat, was aber im Großen und Ganzen dann als wertvolles Ganzes eingereicht werden kann und sichtbar ist.
Wir sind jetzt schon richtig tief drin, das finde ich total, total cool, weil man jetzt auch nochmal die Frage stellen kann, das ist ja ein langerer Prozess dieses Wettbewerbs, das fängt jetzt an und geht dann in den Herbst hinein mit verschiedenen Stufen. Was sind denn so die Herausforderungen, die dieser Gruppe oder diesem Schüler, Schülerin auf dem Weg dieses Projekts begegnet? Und was lernt er dabei? Was sind so die Kompetenzen, die dabei geschult werden? Ich meine, das ist ja auch wahrscheinlich einer der Aufträge des Wettbewerbs, dass da Leute ganz viel lernen dabei.
Genau, ich fange gleich mal ganz vorne an. Ich glaube, die größte Herausforderung ist, sich an die Timelines zu halten. Also das merken wir, und das kennen wir ja auch irgendwie aus unserem Leben. Am Anfang liegt die Deadline irgendwie noch so schön weit in der Ferne. Aber dieses, dass man wirklich so kontinuierlich am Projekt arbeitet, das stellt tatsächlich eine ganz große Herausforderung für die jungen Menschen oder für die Teilnehmenden. Ja, also das heißt, das ist für mich schon mal eine ganz, ganz große Kompetenz. Also diese Projektarbeit ist es im Prinzip, ja. Also dass ich ganz genau abschätzen kann für meine, weiß ich nicht, für meine Datensammlung, die ganz wichtig ist für KI-Projekte, brauche ich so und so viel Zeit. Für meinen Code brauche ich so und so viel Zeit. Schritt A kann ich parallel zu Schritt B machen. Beide müssen aber abgeschlossen sein, bevor ich in Schritt C gehe. Ja, also das sind sozusagen das, was man so on the fly noch dazu lernt. Lernt man es nicht, wird es vermutlich kein Erfolg. Ja, also das sind sozusagen, ja, vielleicht so eine Art Soft Skill, den man miterwirbt. Wenn man im Team arbeitet, ist natürlich das nächste große Soft Skill die Teamarbeit. Und genau, und dann die technischen Kompetenzen. Also wenn wir mit unseren Teilnehmenden sprechen, sagen eigentlich alle, sie haben im Laufe dieser Projektarbeit auch einfach nochmal einen ordentlichen Sprung in ihren Coding Skills zum Beispiel oder in ihrer, weiß ich nicht, von mir aus in der Holzbearbeitung gemacht, weil diese KI, also dieser, weiß ich nicht, Raspberry Pi von mir aus oder irgendwas, sozusagen eine ganz besondere Hülle gebraucht hat. Ja. Also dieses, sich einer Herausforderung zu stellen und die technisch auch zu meistern, das ist natürlich schon, glaube ich, ein ganz großer Gewinn. Und dann muss man eben, wie gesagt, es ist kein Informatikwettbewerb, es ist ein Wettbewerb künstliche Intelligenz. Das heißt, es ist immer ein bisschen Informatik oder schon ein sehr großer Teil Informatik, logischerweise, das Coden. Es ist aber auch diese Prototypengestaltung. Und gut, wenn ich eine Webseite habe, dann muss ich die vielleicht auch coden, ist dann aber vielleicht eine andere Programmiersprache, also ist sozusagen eine andere Anwendung. Aber wenn ich einen Prototyp habe, der funktionieren soll, wie jetzt von mir aus diese EEG-Kappe, dann muss ich auf einmal löten lernen. Also das ist wirklich ein bunter Blumenstrauß an Kompetenzen, der hier gewonnen werden kann und dann aber auch eingesetzt werden kann.
Jetzt sind wir schon bei dem Thema hier Kompetenzen, aber auch in dem Bereich, was braucht man für künstliche Intelligenz, um sowas umzusetzen? Wenn du jetzt eine Lehrkraft vor dir hättest, die jetzt unseren Podcast vielleicht gehört hat und sagt, sie möchte das Thema künstliche Intelligenz in ihrem Unterricht mal ein bisschen intensiver behandeln mit ihren Schülerinnen und Schülern, was würdest du da für einen Tipp geben? Wie fängt man da an? Was würdest du dir an die Hand geben?
Ich würde an der Stelle natürlich sofort sagen, besuch doch mal unsere Webseite, denn dort bekommst du einen direkten Link zum Online-KI-Kurs. Das ist kostenfreies Lehr- und Lernmaterial, was wir tatsächlich entwickelt haben, beginnend 2020, also in unseren ganz jungen Jahren, weil wir, weil es einfach nichts auf dem deutschsprachigen Markt gab. Mittlerweile hat sich da ja ganz viel geändert. Es gibt auch schon wieder viel mehr. Aber für uns war es natürlich ganz wichtig. Also wir wollten nicht nur die abholen, die schon alles können, sondern wir wollten Nachwuchs generieren. Und diesen Nachwuchs können wir nur generieren, indem wir auch ein Stück weit zum Ausbilder oder zur Ausbilderin werden. Und dafür haben wir eben diesen Kurs entwickelt und das auch hier das Besondere wieder an unseren Kursmaterialien ist eigentlich wie in dem Projekt, was ich vorher gesagt habe, es ist künstliche Intelligenz, das heißt, es ist viel Coden und deswegen ist das Herzstück von unserem Kurs die Erlernung der Python-Programmierung und also bis hin zum Erlernen einer KI-Entwicklung basierend auf Python-Codierung, aber künstliche Intelligenz ist eben so viel mehr. Es ist vielleicht ein Prototypenbau, es ist aber auch ein respektvoller Umgang notwendig in der Gesellschaft. Und genau diese Aspekte decken wir eben auch in unserem Kurs ab, also dass man sagt, hey, eigentlich, ich brauche eine gute KI, eine nachhaltige KI. Ich brauche eine KI, die auch mich als Mensch in meinen Bedürfnissen und auch in meinen Schutzbedürfnissen respektiert.
Wir hatten ja das Thema vorhin schon mal gestriffen, als du gesagt hast, was die Schüler und was die Jugendliche vor allem sozusagen beschäftigt, sind ja auch gesellschaftliche Fragen und sind auch immer irgendwie, wie hast du es genannt, Themen quasi ihrer Zeit, also sind auch immer zeitgeistig. Also wenn als ChatGPT aufkam und als die Pandemie war, ist man immer sozusagen Spiegel ihrer Zeit. Jetzt hast du in dem Tagesspiegel-Interview, was ich gelesen habe, habe ich ein Zitat gefunden, was ich interessant fand. Da hast du gemeint, die Schülerinnen und Schüler, die Jugendlichen, die wüssten schon, dass Daten die harte Währung in der KI sind. Das heißt, die wissen schon, darum die kostenfrei sind und was damit passiert. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erzählen, wie gut wissen Jugendliche sozusagen über KI Bescheid, was beschäftigt die da am meisten? Sind auch diese ethischen Aspekte, also gar nicht jetzt gesellschaftlich, sondern in Bezug jetzt auf die KI, diese ethischen Fragen, die da hinter der KI stecken, sind das Themen, die beschäftigt und worum kreisen sich da? Was sind da sozusagen deren Kritikpunkte oder deren Reflexionen dazu?
Also das ist natürlich auch ein Stück weit unterschiedlich, ne? Aber ich finde, dass sie schon sehr reflektiert Bescheid wissen. Also sozusagen, was brauche ich an Datenpunkten und was kann mit diesem Datenpunkt passieren? Ja, also wenn ich jetzt ganz viele Bilder von all meinen Freunden direkt ins Gesicht abfotografiere, ja, wäre jetzt jedes Foto ein Datenpunkt. Ist das korrekt? Ethisch, moralisch, wenn ich damit jetzt eine KI trainiere oder nicht. Ja, also da finde ich, ist tatsächlich schon sehr viel Reflexion da. Also wir reden ja auch hier einfach von jungen Menschen, die jetzt vielleicht, die natürlich jetzt auch nicht die Lebenserfahrung haben, die viele Ältere mitbringen, ja, oder Situationserfahrung. Dennoch haben wir auch immer wieder mal Projekte, bei denen wir auch anstoßen müssen sagen, hast du dir das da ganz genau überlegt? Ja, und wenn wir zum Beispiel ein tolles technisches Projekt eingereicht bekommen und die Jury schaut sich diese Projekte an und sagt, boah, technisch wirklich richtig gut, das wäre ein Finale-Kandidat. Ethisch Wackelkandidat, dann weisen wir schon auch darauf hin. Also diese Rückmeldung bekommen dann die jugendlichen Teilnehmenden eben auch. Man sagt, hey, hier wird...
Was wären das für Beispiele sozusagen von ethisch fragwürdig? Also
zum Beispiel, wenn eine künstliche Intelligenz über ein Schicksal bestimmt, abhängig von einer Bestimmung, also zum Beispiel von der Altersbestimmung oder natürlich auch eine Bewertung von Charakterzügen. Ja, also da gibt es schon Sachen, wo wir sagen, das geht nicht und dann bekommen die auch die Rückmeldung und wenn es sozusagen ein Grenzfall ist, dann werden die auch darauf hingewiesen und dass wir auch, dass sie sich auch dazu positionieren müssen. Ja, also man muss ja auch nicht immer die Tür komplett zumachen, sondern man darf ja auch irgendwie einen Denkprozess, einen Lernprozess anstoßen und das tun wir dann auch. Und da ist sozusagen auch ganz viel, da stoßen wir den Lernprozess an, sodass auch wirklich ein Entwicklungspotenzial, also das sehen wir, dieses Entwicklungspotenzial, oder wenn wir es sehen, dann möchten wir das auch gerne sozusagen befeuern, also dass man wirklich so eine responsable KI-Entwicklung.
Ich würde eine schnelle Runde machen. Mhm. Das machen wir jedes Mal, bauen wir in dem Podcast so eine, also neben ausführlicheren Antworten auch nochmal eine Schnellrunde ein, wo man relativ schnell reagieren muss. Und auf jeden Gast passe ich die Spiele ein bisschen an und diesmal habe ich einen vervollständige diesen Satz. Das heißt, ich fange mit einem Satz an und du vervollständigst ihn. Mhm. Und das möglichst spontan. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Manchmal ist es ganz witzig, aber meistens auch sehr erkenntnisreich. Die kreativste Idee bisher war?
Die kreativste Idee für mich bisher war, möchte ich gar nicht so sehr aus dem Wettbewerb reden, sondern für mich war es besonders kreativ, dass ehemalige Teilnehmende sich zusammengefunden haben, um dann gemeinsam nach Finnland zu reisen, um dort ihre Erkenntnisse zusammen in einem großen Hackathon einzubringen. Das war für mich eine richtig kreative Leistung.
Ich würde sagen, das ist Commitment.
Toll.
Das ist cool. Ja. Und die mutigste Idee bisher?
glaube, also ich möchte auch hier gar nicht einzelne Ideen hervorheben, aber ich denke, besonders mutige Ideen sind immer dann, wenn sich Teilnehmende so ein bisschen in das Forschungs- oder Aktionsfeld von den Jurorinnen bewegen und sich dann sozusagen mit den, Gutachtern richtig scharfe Diskussionen.
Mit den Koryphäen messen.
Genau.
Okay. Die häufigste Frage, die mir Teilnehmende stellen, ist?
Ist tatsächlich, kann ich in diesem Jahr noch teilnehmen? Und das fragen ganz oft Abiturientinnen. Genau. Und die Antwort ist ja. Auch Abiturientinnen dürfen teilnehmen. Denn es zählt bei uns immer der Tag der eigentlichen Anmeldung.
Wenn ich sehe, wie Jugendliche mit KI umgehen, macht mir das Hoffnung, weil
diese jungen Menschen eine wunderbare Offenheit gegenüber diesen neuen Technologien mitbringen und zeitgleich auch ganz viel Respekt für Erlebtes, Gelebtes und auch Gemachtes aus den Generationen davor.
Und die wichtigste Eigenschaft, die erfolgreiche Teams im Wettbewerb gemeinsam haben.
Ich finde immer noch, das ist Kreativität.
Von der Politik würde ich mir eine Sache wünschen. Punkt, Punkt, Punkt.
Ich würde mir wünschen, dass Bildung wieder in der Prioritätenliste ganz nach oben rutscht.
Das unterschreibe ich. Wir haben noch zwei letzte Fragen. Und eine, klar, wir müssen natürlich auch über die Zukunft sprechen. Habe ich ja auch schon erwähnt, KI wird im Alltagsleben immer allgegenwärtiger und selbstverständlicher, zumindest was die Nutzung dieser LLMs vor allem anbelangt. Wo siehst du den Wettbewerb, sagen wir mal, in 5 oder in 10 Jahren? Verändert er sich dann auch nochmal, wie hat sich ja jetzt schon verändert, wie verändert er sich jetzt durch diese rasante Verbreitung von KI-Anwendungen auch im Alltag der Menschen?
Also ich denke schon, dass es da natürlich auch wieder große Veränderungen gibt. Ne? Also wie zum Beispiel jetzt werden ja gerade diese Agentensysteme oder Multi-Agentensysteme sind in aller Munde. Ich denke, dahingehend werden wir uns natürlich auch anpassen. Ne? Ich denke, auch in den Abgabeprojekten wird sich auch einfach noch mal ganz viel ändern. Also zum Beispiel im letzten Jahr zum ersten Mal Jugendliche, die Sprechstimme in den Videopitches durch KI-Stimmen ersetzt. Eigentlich eine ganz tolle Möglichkeit, wenn ich selber nicht gerne spreche oder das mir Unbehagen macht, dann kann ich das ersetzen. Und ich glaube, da werden wir immer mehr auch sozusagen KI-Tools vorfinden, die zur KI-Generierung genutzt werden. Und why not? Also wir nutzen unsere Hilfsmittel, die wir eben so finden.
Und jetzt die letzte Frage für heute. Welche Fähigkeit sollten junge Menschen heute entwickeln, um in einer von KI geprägten Zukunft bestehen zu können?
Ich denke, was einfach ganz wichtig ist, aber ich glaube, das war es schon immer, das ist einfach, dass man eine Reflexionsgabe hat und dass man kritisch denken kann. Also kritisch Dinge zu hinterfragen. Zum Beispiel eigentlich, ich finde, wir müssen gar nicht irgendwie nach Indikatoren suchen, warum ist jetzt dieses Bild über eine KI erstellt oder nicht. Ich muss einfach mich nur fragen, kann es überhaupt sein, was da auf dem Bild ist? Oder nicht? Ne? Also es ist, genau. Und kritisch, also wirklich kritisch Dinge zu hinterfragen und nicht einfach das, was mir gezeigt wird, für bare Münze nehmen. Ich denke, das ist ganz wichtig in Zukunft. Wichtiger denn vermutlich je.
Ich finde ein hervorragendes Schlusswort. Vielen Dank für deine Einblicke in den Bundeswettbewerb und ich glaube, wir haben ein gutes, wie nennt sich das heute, ein Call to Action gemacht. Im Sinne von, ich glaube, jeder, der sich für das Thema KI interessiert, weiß jetzt, wie es geht, wo man sich anmelden kann, wie lange es noch geht. Und wir haben auch Werbung gemacht für den Online-Kurs, der ist kostenfrei. Wir verlinken das auch alles in den Shownotes.
Ja, wunderbar.
Genau, und natürlich müssen wir auch am Schluss mal Werbung für unseren Podcast machen. Das heißt, wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich über 5-Sterne-Bewertungen und dass ihr den Podcast euren Kolleginnen und Kollegen weiterempfiehlt und vielleicht auch Feedback, Gästewünsche. Vielen Dank dir erstmal, Caroline, und vielen Dank, dass du da warst.
Ja, danke. Hat mich auch gefreut.